Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein heutiger Gast heißt Christine Figener und sie ist Meeresbiologin. Sie lebt seit rund 16 Jahren in Costa Rica und da ist sie häufig kurz vor Sonnenaufgang unterwegs am Strand, um zu schauen, ob in der Nacht nicht vielleicht kleine Meeresschildkröten geschlüpft sind und den Weg ins Meer nicht gefunden haben. Dieser Tage ist sie hier aber in Berlin und ich freue mich sehr, dass Sie ins Studio gekommen sind. Herzlich willkommen, Frau Figener.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Jetzt haben Sie hier in Berlin weder ein Meer noch Meeresschildkröten. Was machen Sie am frühen Morgen?
Ja, ich bin wirklich wieder sehr früh wach gewesen. Ich glaube 5.30 Uhr oder so. Hatte dann sehr viel Zeit und wusste nicht so wirklich, was mit mir anzufangen.
Vögel beobachten jetzt. Es zwitschern so viele gerade. Nee?
Naja, es ist vor allem so kalt. Also ich wollte gar nicht so richtig aus meinem Bett raus.
Und dann wahrscheinlich können Sie das Ausschlafen ja vielleicht, also eigentlich theoretisch genießen, weil ansonsten haben Sie oft Nachtschichten, oder?
Ja, doch, genau, das ist eigentlich auch noch ein Punkt. Aber ich habe auch normalerweise einen Hund, der immer auf der Matte steht und dann natürlich auch losgehen, Gassi gehen möchte. Das ist natürlich auch mal ganz nett, das nicht zu haben, wobei es schon komisch ist.
Also völlig durcheinander, der ganze Tagesrhythmus. Was für eine unglaubliche Mühe es wiederum für riesige Lederschildkröten, ihre Eier sicher ins Nest zu legen. Warum sie überhaupt Lederschildkröten heißen und dem über die Kleinen, denen man vielleicht manchmal noch ins Wasser helfen muss. All das werden wir besprechen hier im Gespräch heute mit Christine Figener, der Meeresbiologin im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist von Ozeanen umgeben, wenn sie in Costa Rica ist, Pazifischer und Karibischer Ozean. Wo sind Sie genau?
Ja, also seit der Pandemie lebe ich wirklich fest in der Südkaribik.
Also, wir hatten gerade von der Temperatur geredet. Wie warm ist das Wasser?
Ich frage jetzt. Ach, das Wasser. Also, das Wasser ist ziemlich konstant, über 27 Grad meistens, glaube ich. Lufttemperaturen zwischen 29 und 31 Grad.
Ja, gut. Ich mag zum Beispiel Winter ganz gerne ab und zu. Na gut, egal. Sie widmen Ihr Leben den Meeresschildkröten. Wann haben Sie das erste Mal eine Meeresschildkröte tatsächlich in Freiheit beobachtet? Können Sie sich daran noch erinnern?
Ja, also wirklich in Freiheit das allererste Mal. Da war ich gerade bei einem Kurs beim Praktikum in Ägypten schnorcheln. Und das war wirklich da, wo ich zum allerersten Mal eine echte Karettschildkröte zu Gesicht bekommen habe.
Und gleich infiziert.
Ja, da ging es sogar noch. Also ich fand das natürlich toll, aber da gab es so viele tolle Sachen, die wir da zu sehen bekommen haben. Adlerrochen und Delfine. Und also es war schon faszinierend, aber so richtig verliebt habe ich mich in Meeresschildkröten erst, als ich das allererste Mal eine nistende Schildkröte gesehen habe.
Die Liebeserklärung in Ihrem Buch, Sie haben ein Buch geschrieben, Meine Reise mit den Meeresschildkröten. Ihre Liebeserklärung bezüglich der Schildkröten klingt da so. Wer schon mal das Glück hatte, einer Meeresschildkröte Auge in Auge zu begegnen, kann sich vermutlich an das Gefühl erinnern, in das verrunzelte, aber weise Gesicht einer steinalten, zahnlosen Frau zu schauen. Was lässt Sie nicht los an den Schildkröten?
Ja gut, mit dem Wissen, das ich auch als Biologin habe, ist es zum einen diese lange, lange Geschichte, die sie ja schon auf unserem Planeten haben.
Also deswegen auch steinalt.
Ja, es ist ja schon irgendwie so mit Weisheit verknüpft, weil ne, also Lederschildkröten schon zum Beispiel gibt es seit geschätzt 90 bis 110 Millionen von Jahren. Das sind, also die Dinosaurier sind vor 66 Millionen Jahren ausgestorben. Das heißt, die Urgroßväter und Mütter unserer Lederschildkröten heute haben wahrscheinlich den ein oder anderen Dinosaurier zu Gesicht bekommen. Und ich finde, die haben auch was sehr Urtümliches. Also eigentlich sehen sie schon fast aus wie Dinosaurier. Und da kann man sich sehr schlecht von los sagen, irgendwie, wenn man diese Tiere dann wirklich erleben darf. Ne? Das ist wirklich sowas ganz Magisches.
Also die hat es Ihnen ja auch besonders angetan, die Lederschildkröte. Stellen Sie doch mal vor, woher kommt der Name?
Ja, die Lederschildkröten, das ist letztendlich von den 7 Arten, die wir weltweit haben, die einzige Art, die keinen harten Panzer hat. Und eigentlich gehören Meeresschildkröten generell oder Schildkröten generell ja zur Gruppe der Reptilien. Das heißt, die haben eigentlich Hornschuppen und auch Horn auf dem Panzer. Und das hat die Lederschildkröte eben nicht. Das heißt, der Panzer fühlt sich eigentlich so an wie so ein bisschen wie so ein lebender Gummistiefel. Und die Haut eben wie sehr, 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 sehr weiches Leder.
Und was ist der Vorteil davon? Also wenn die keinen harten Panzer haben, ich dachte, der Panzer ist so als Schutz optimal.
Ja, genau. Also die haben schon noch so einen rudimentären Konstrukt. Also das heißt, eigentlich besteht der Panzer der Schildkröten ja aus den Rippen, die wirklich irgendwann zusammengewachsen sind. Also das ist dann, die haben dann diese Hornplatten gebildet. Das ist unten am Bauch und auch oben am Rücken. Und bei der Lederschildkröte ist es eigentlich noch relativ einfach gestrickt. Also die ersten Meeresschildkröten, die es gab, hatten wahrscheinlich auch diesen ganz kompletten Panzer noch nicht. Ah. Und im Fall der Lederschildkröte ermöglicht es ihr eigentlich vor allem sehr, sehr tief zu tauchen. Weil der Wasserdruck nimmt dazu. Ganz genau. Das heißt also, die anderen Schildkrötenarten können das überhaupt nicht machen, weil dann wahrscheinlich der Panzer platzen würde. Lederschildkröten aber schon.
Der eigentliche Lebensraum von Wasserschildkröten, sagt ja der Name schon, ist das Wasser, oder? Also die schlafen da, die paaren sich da, die... Nur ihre Kinder.
Genau, richtig.
Gebären, und ihre Eier. Sagen, ihre, ne? Eier legen sie halt nicht da ab. So.
Richtig. Und ihre Babys schlüpfen halt auch nicht da. Genau, also das heißt eigentlich, das Leben der Meeresschildkröte findet hauptsächlich im Wasser statt. Nur die Weibchen kommen wirklich dann zur Eiablage an den Strand und benutzen die Strände eben so als Wiege für ihre Eier, wo sie dann 2 Monate lang inkubieren müssen, bis die Babys schlüpfen und dann alleine den Weg zum Wasser finden müssen.
Also die Eier müssen inkubieren, also die müssen wie in so einem Inkubator aus sich selber ausbrüten sozusagen. Also der Strand brütet sie aus, ne?
Genau, richtig, ja.
Und da habe ich das Interessante gelesen bei Ihnen, dass die Temperatur des Sandstrandes bestimmt eigentlich, ob das Weibchen oder Männchen sind.
Ganz genau, ja. Die haben keine Geschlechtschromosomen. Und das heißt, dass das zweite Drittel der Inkubation die wärmeren Temperaturen zu mehr Weibchen führen, die kühleren Temperaturen zu mehr Männchen.
Das ist ja interessant. Heißt das, dass manchmal in warmen Jahren nur Weibchen geboren werden?
Ja, es ist in Fakt sogar so, dass...
Oder schlüpfen, man sagt ja nicht geboren, Entschuldigung.
Ja, ja, schlüpfen, auch kein Ding. In den letzten Jahren, also eigentlich in den letzten 10 bis 15 Jahren, ist es so, dass wir fast nur Weibchen produzieren aufgrund des Klimawandels. Das heißt, die ansteigenden Temperaturen, globalen Temperaturen, führen eben dazu, dass wir fast nur noch Weibchen produzieren. Dann gibt es Jahre, wo es dann doch mal kühler ist, wo noch ein paar Männchen schlüpfen, aber das ist wirklich nicht mal ganz so häufig.
Schwierig, ne?
Ja.
Sie haben gerade gesagt, wo man sich wirklich in Schildkröten verlieben kann, ist, wenn man sie bei der Eiablage, also wenn man das irgendwann mal zu Gesicht bekommt. Ich hatte ja tatsächlich auch mal das Glück in Südafrika, so eine Führung am Strand. Durch die Nacht sind wir Stunde um Stunde im Dunkeln marschiert und haben dann irgendwann das Geräusch gehört, wenn diese riesigen Schildkrötenweibchen mit ihren Flossen den Sand wegschaufeln. Das ist ja eine ungeheure Arbeit, oder?
Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, so ein Tier, also auch gerade im Fall der Lederschildkröte, die wiegen zwischen 300 und 600 Kilogramm. Im Wasser sind sie schwerelos und müssen dann wirklich teilweise bis zu 2 Stunden sich auf den Sandstrand hieven und dann wirklich Schwerstarbeit leisten. Erstmal mit den Vorderflossen eine Art Bett sich bauen, Bodypit nennt sich das auf Englisch, und dann mit den Hinterflossen wird da wirklich ganz filigran wie Hände, wird da eine Eikammer ausgehoben.
So ist lustig, Sie dabei zu beobachten. Christine Fingener macht das mit den Händen, macht die gleichen Bewegungen, damit ich auch wirklich weiß, was da gemacht wird. Wie viele Eier legt denn so eine Schildkröte?
Das kommt auf die Art an. Die echte Karettschildkröte kann bis zu 200 Eier legen, also im Durchschnitt so 150. Die Lederschildkröte legt ein bisschen weniger, das ist im Durchschnitt 60 bis 90.
Alle aufeinander, alle Sand, in der Eikammer. Genau. Dann wird zugeschaufelt, also auch natürlich von der Schildkröte. Und was passiert dann im Nest? Die werden dann alleine gelassen,
Keine Elternpflege. Das heißt auch, es gibt ja schon Krokodile zum Beispiel, die dann sich noch um ihre Kinder kümmern, nachdem sie geschlüpft sind. Das ist nicht der Fall bei Meeresschildkröten. Also da ist die Mutter schon lange weg, wenn die Babys dann schlüpfen. Wir wissen zum Beispiel auch gar nicht, ob Meeresschildkröten überhaupt ihre Kinder erkennen können oder ob sich Verwandte erkennen.
Aber was sie erkennen können, ist, wenn sie von dem Strand runterkrabbeln, was ja schwer genug ist für diese Kleinen, dass die wissen, an welchem Strand sie waren. Denn die Weibchen kommen da wieder hin und legen ihre Eier hin.
Ganz
genau.
Woran
merken die denn das?
Ja, also in der Zwischenzeit wissen wir, dass Meeresschildkröten das Erdmagnetfeld wahrnehmen können. Das heißt, wie Zugvögel können die diese ganz speziellen Signaturen letztendlich da wahrnehmen und es wie ein Kompass benutzen. Eigentlich schon fast wie ein GPS-Punkt. Und nicht nur die Weibchen, auch die Männchen, weil die Nahrungsgebiete liegen wirklich tausende von Kilometern teilweise von den Nist- und Paarungsgebieten entfernt.
Also die ziehen dauernd um die Welt sozusagen.
Ja, eigentlich, wenn sie erwachsen sind, ist es wirklich nur noch zwischen diesem einen Nahrungsgebiet, für das sie sich entschieden haben, und die Nist- und Paarungsgebiete. Und die Paarung findet meistens direkt vor den Niststränden statt.
Also ich könnte jetzt hier endlos weiter fragen, weil ich das wirklich total interessant finde. Ihre erste Begegnung mit einer Meeresschildkröte haben Sie ja jetzt eben schon auch erzählt. Sie wussten aber schon als Kind, also weit davor, dass Sie Meeresforscherin werden wollten. Warum wussten Sie denn das so genau?
Also ich hatte vielleicht keinen Namen dafür. Ich wusste nur, dass ich Unterwasserforscherin werden möchte.
Unterwasserforscherin.
Unterwasserforscherin, genau. Ich hatte mich damals, als ich im Urlaub in Griechenland war, das war mein allererster Urlaub am Meer, hatte ich eigentlich Angst davor gehabt, ins Wasser zu gehen, weil ich konnte halt sehen, dass da irgendwas so unter Wasser herumgeschwommen ist. Mein Papa ist aber so ein ganz pragmatischer Ingenieur und der hat gesagt, bevor du jetzt rumholst, kaufe ich dir mal kurz eine Taucherbrille und dann guckst du einfach mal, was es da gibt. Da ist nichts, wovor du Angst haben musst. Und das hat super funktioniert, weil danach war es dann wirklich um mich geschehen und ich wollte eigentlich gar nicht mehr aus dem Wasser heraus.
Also die Eltern haben die Lust aufs Meer auf jeden Fall getriggert. Haben Sie aber den Kinderwunsch Meeresforscherin auch unterstützt? Also hatten Sie zu Hause zum Beispiel ein Aquarium oder irgendwie sowas?
Ja, hatte ich sogar. Aber das war eher der Grund, weil meine Mutter Angst vor größeren Tieren hatte. Das war also das Einzige, wo sie sich wohl mitgefühlt hat, weil die Fische ihr nicht auf den Kopf fliegen konnten oder so.
Stimmt, außer man wirft das Aquarium um.
Hm? Genau. Ich glaube, mein Traum habe ich mir oft auch so durch Bücher halt einfach ein bisschen näher gebracht. Also ich habe sehr gerne die Bücher von Hans Haß gelesen, mit seiner Frau Lotte Haß natürlich einiges so erforscht und auch dokumentiert hat.
Also eben auch Tiefsee, ne?
Oder ja, Tiefsee glaube ich nicht, es waren schon eher so Korallenriffe. Und dann eben Jacques Cousteau natürlich auch mit seinen Filmen.
Und dann haben Sie früh, ich glaube als Schülerin schon, mit Delfinen gearbeitet.
Ja, genau, das war. Ich bin halt aus einer Stadt im Ruhrgebiet, das heißt so ganz, ganz weit weg vom Meer eigentlich aufgewachsen. Und wie man auch jetzt gegenüber Seelöwen oder überhaupt Meeressäugetieren in Gefangenschaft steht, es war für mich damals wirklich einer der Möglichkeiten, überhaupt so ein bisschen in die Nähe von meinem Traum zu kommen. Und was ich damals eigentlich vor allem sehr faszinierend fand, ist, dass die Universität Münster eben auch ganz viele Studenten dort hatte, die eben mit den Tieren geforscht haben. Und es auch eine Naturschutzorganisation gab, die von dem Aquarium, dem Delfinarium gegründet wurde, die sich eben um den Schutz von wasserlebenden Säugetieren in Südamerika gekümmert
hat. Also
hatten
Sie da schon ganz viele Anknüpfungspunkte irgendwie?
Ja, also das war wirklich für mich so ein Tor, das sich da geöffnet hat und ich einmal so schon mal in diese Welt hineinblicken durfte, die ich mir natürlich schon als Kind immer erträumt hatte.
Und dann haben Sie das auch studiert, also oder sagen wir mal so, Sie haben Biologie studiert. War das der Traum? War das
eigentlich
so traumhaft?
Es war eigentlich überhaupt nicht traumhaft, obwohl ich wirklich alles dran gesetzt habe. Es war halt, seitdem ich im Kindergarten war, wusste ich, das ist so der Traum. Ich habe deswegen Latein im Unterricht genommen statt Französisch, weil damals musste man noch das große Latinum
gerade
haben.
So ein schmerzverzerrtes Gesicht, muss ich hier sagen. Latein, wollen wir jetzt gar nicht.
Aber dann war es wirklich eigentlich sehr antiklimaktisch, weil es war wirklich überhaupt nicht, also was ich mir vorgestellt habe, weil man natürlich im Biologiestudium alles einmal so mitnehmen muss. Von Botanik über Mikrobiologie, Zellbiologie, ganz viel Mathe, ganz viel Chemie. Und vor allem also an der Uni, an der ich studiert habe, es war auch sehr elitär. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da so sehr willkommen waren, sondern da wurde uns am Anfang schon gesagt, ja, jetzt schauen Sie mal nach rechts, schauen Sie mal nach links. Die werden alle jetzt schon im halben Jahr nicht mehr da sein. So.
Das war der Anfang?
Das waren die ersten 5 Minuten von unserer Einführungsveranstaltung. Und es war einfach kein schönes Umfeld, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hatte ich wirklich das große Glück gehabt, dass es dort gerade einen neuen Professor gab, ganz am Ende meines Grundstudiums, der so ein bisschen erstmal einen neuen Fokus mit nach Tübingen gebracht hat, und zwar die Marinetropenökologie, und auch einen Kurs angeboten hat in Ägypten, zu dem ich dann wo ich da mitreisen durfte, selbst als Grundstudentin.
Und das war dann das Schnorcheln mit der Meeresschildkröte.
Ganz genau. Und das hat mir wirklich eigentlich wieder gezeigt, nein, es kann aber genau so sein, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und dann habe ich es doch weiter durchgezogen.
Und dann sind Sie irgendwann nach Costa Rica, um ein Praktikum zu machen. Das war auch wieder so ein Zufall in der Uni gesehen, die suchen jemanden. Also das war ja erstmal für eine begrenzte Zeit. Hat Sie das Mut gekostet, so dahin zu gehen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich war ja schon damals dann ein Jahr in den USA auch gewesen mit 17. Also ich war immer schon sehr abenteuerlustig, glaube ich. Ich wollte ja auch immer auswandern. Also das war.
Ach, die wollten immer auswandern?
Ich wollte immer auswandern. Das hat mir zwar keiner geglaubt, aber das war für mich immer klar, dass ich nicht in Deutschland bleiben möchte. Und ja, dann habe ich, also das eigentlich hatte ich mehr Bammel davor gehabt, meinen Eltern zu erzählen, dass ich mir jetzt ein Urlaubssemester nehme. Und hab's dann trotzdem gemacht. Und also da war wirklich, da wusste ich alles klar, das ist definitiv, was ich machen möchte.
Weil da waren Sie am Strand, das war Pazifik, glaube ich, oder?
Nee, das war die Karibik.
Das war auch schon Karibik. Ja. Und das war das erste Meeresschildkrötenprojekt, in das Sie quasi eingestiegen sind.
Ganz
was
genau.
Hieß das?
Also es war letztendlich ein Naturschutzprojekt hauptsächlich und wir nennen das ein Langzeitüberwachungsprojekt. Also das heißt, wurde wirklich zu dem Zeitpunkt, waren es glaube ich schon 17, 18 Jahre, die dieses Projekt existierte. Jede Nistsaison wird da Patrouille gelaufen und jedes nistende Weibchen wird eigentlich markiert, dokumentiert. Die Eier werden entweder natürlich belassen oder verlegt, je nachdem, wie nah am Wasser sie gelegt wurden oder wie viel Wilderer wir gerade auf dem Strand haben. Und es wurden biometrische Daten genommen, solche Sachen wurden eben gemacht.
Wenn Sie sagen, jedes Weibchen, von welcher Anzahl sprechen wir denn da?
Damals war es noch so, dass wir allein von den Lederschildkröten 800 Nester hatten. Also das heißt, ein Weibchen kommt mehr als einmal pro Saison, aber natürlich muss man es dann wirklich jedes Mal dann auch wieder abfangen.
Also hört man schon, jede Nacht sind Sie auf jeden Fall unterwegs, Patrouille laufen. Das sind so die Aufgaben, die Sie da machen konnten. Und da haben Sie dann endgültig Feuer gefangen. Wann haben Sie, oder ich habe irgendwie, glaube ich, seit 2009 haben Sie beschlossen, ich bleibe in Costa Rica.
Genau, ja, also es war 2007 das Praktikum. Dann habe ich 2008 meine Diplomarbeitsarbeit dort gemacht, weil mein Chef mich eigentlich dort schon anstellen wollte. Und ich sagte, hey, ich muss erst noch mal zu Ende studieren.
Das haben Sie in Deutschland, weil da mussten Sie immer hin und her die...
Ja, also ich war dann wirklich immer für die ganzen Uni-Sachen noch mal kurz in Deutschland. Dann war ich wieder 2008 wirklich dann für die komplette Saison, also fast 8 Monate in Costa Rica. Bin dann mit den Proben, weil das eine genetische Studie war, zurück nach Deutschland bin ich gereist, habe die dort im Labor ausgewertet und bin dann wirklich nur mit den Rohdaten mit Sack und Pack nach Costa Rica ausgewandert 2009 und habe angefangen zu arbeiten.
Sie sind Also erstmal hatten Sie ja schon gesagt, was Ihnen so quasi am Anfang des Biologiestudiums auf den Weg gegeben wurde. So nach dem Motto, ihr werdet mindestens halbiert werden. Also da hört man ja schon raus, der Stand einer Wissenschaftlerin ist nicht ganz so einfach. Wie ist denn der Stand einer Meeresbiologin in Costa Rica? Also so, wie setzen Sie sich als Wissenschaftlerin durch?
Ja, also ich glaube, da muss man erstmal unterscheiden zwischen Uni, also das ganze Akademische und dann natürlich, wenn man für zum Beispiel eine NGO oder so arbeitet, das sind natürlich zwei Paar Schuhe, weil bei dem einen, da geht es halt um Publikation und beim anderen, da geht es halt wirklich auch um die Anwendung von Daten und wie kann man diese Tiere letztendlich aufgrund dieser Daten besser schützen. Und dann muss man natürlich auch noch sagen, ja, als Frau in einem System, das halt noch sehr, sehr klassische Rollenmuster fährt, war es auch nicht immer einfach.
Das ist so in Costa Rica.
Auf alle Fälle, ja. Vor allem in den Gebieten, in denen wir arbeiten, das sind sehr ländliche Gebiete, da ist es wirklich noch so, der Mann ist der Versorger. Und dann war es halt auch oft so, dass ich gerade, als ich damals vor 16 Jahren angefangen habe, ich war halt eine sehr junge Frau, die eben als quasi Vorgesetzte dort, als Biologin angestellt wurde. Und wir hatten halt ganz, ganz viele ältere Männer wirklich, also Männer in ihren 50er Jahren, 50, 60 waren die dann teilweise Jahre alt, die natürlich ein Riesenproblem damit hatten, sich überhaupt was von einer Frau sagen zu lassen.
Und wie haben Sie das gelöst?
Also ich musste natürlich, es war nicht immer einfach, sagen wir es mal so. Also ich musste wirklich mich ein bisschen umstellen in der Art und Weise, wie ich Sachen gesagt habe, weil man natürlich auch kulturell, Deutsche sind sehr direkt. Ich glaube, ich bin auch nochmal als Deutsche noch direkter als andere Menschen. Und Costa Ricaner eigentlich immer so sehr... Naja, die kommen eigentlich nicht so wirklich zum Punkt. Und das musste man irgendwie miteinander vereinen, wenn man wirklich dann auch das haben wollte, was gemacht werden musste. Man konnte nicht sagen, so, das ist das und das, was wir machen müssen, sondern man musste es eigentlich immer so ein bisschen so verkaufen, dass sie fast selber auf die Idee kamen und es dann letztendlich gemacht haben.
Inzwischen sind Sie nicht nur wegen des Berufs, sondern auch wegen der Liebe in Costa Rica. Sie haben Ihren Mann dort kennengelernt und auch sind dort verheiratet. Wahrscheinlich hilft das aber auch nochmal ganz anders, das Land zu verstehen, oder? Gerade auch das, was Sie gesagt haben mit dem... Eben
ja.
Den Umgang miteinander, also auch sich selber vielleicht zu verändern.
Auf alle Fälle. Es hilft vor allem auch, und das ist ein bisschen schwierig, finde ich, das manchmal so als naja, emanzipierte Frau auch zuzugeben. Es gibt mir auch einen gewissen Schutz. Also seitdem ich wirklich halt, ich bin jetzt in der Zwischenzeit über 12 Jahre mit meinem Mann verheiratet und wir machen halt eben unsere Arbeit auch zusammen. Also ich weiß schon, dass er mir teilweise wirklich auch den Rücken frei hält, wenn es eben noch so, es geht da wirklich eher um die ältere Generation, muss man auch ganz klar sagen, aber so Männer gibt, die eben ja, so ein bisschen komisch auf mich reagieren.
Sie haben mit Ihrem Mann auch eine Zeit lang mal, aber wahrscheinlich nur kurz, in Deutschland gelebt, weil das also ist für Sie beide nicht wirklich vorstellbar?
Mein Mann hat es richtig, richtig gut gefunden hier in Deutschland. So. Der wäre sehr, sehr gerne geblieben. Der mag, also der ist, mal abgesehen von der Naturschutzarbeit, macht er gerne Holzarbeiten. Und der hätte unglaublich gerne hier mehr Richtung Tischlerei und sowas gemacht. Aber ich bin hier eingegangen wie so ein Pflänzchen. Also es gab keine Meeresschildkröten und das Wetter war ganz schrecklich. Also ich bin so unglücklich hier gewesen. Das war einfach nix.
Okay, also wieder zurück nach Costa Rica. Ich hatte ja schon gesagt, der Tag beginnt für die Meeresbiologin Christine Fingener kurz nach Sonnenaufgang, normalerweise, oder jedenfalls war es lange Zeit so. Sie haben auch einen Arbeitsalltag gehabt, der jahrelang eine wirkliche Knochenarbeit war, weil Sie eben diese, Sie hatten, glaube ich, vorhin gesagt, manchmal die Eiablage, die Nester verlegen müssen. Erzählen Sie mal, warum muss man die verlegen?
Ja, also Meeresschildkröten in Costa Rica haben zwei große Probleme und das ist zum einen die Wilderei. Also das heißt, da werden die Eier, aber auch die nistenden Weibchen von Wilderern eben, im Prinzip geklaut. Im Fall der Eier werden die Eier gegessen, im Fall der Weibchen werden die Weibchen wirklich getötet, entweder für ihr Fleisch, meistens geht es da um die grüne Schildkröte, oder für ihren Panzer im Fall von der echten Karettschildkröte. Und da ist es natürlich so, und das zweite Problem ist Erosion. Die ansteigenden Meeresspiegel führen dazu, dass wir letztendlich Niststrände verlieren. Also wir haben allein in den letzten 15 Jahren 60 Meter Strand verloren. Das heißt also, manchmal ist es einfach so, dass die Nester zu nah am Wasser gelegt wurden.
Und dann würde quasi ins Meer gespült werden
können. Weil die müssen ja 2 Monate überleben. Genau, und das heißt also, unsere Hauptaufgabe ist neben den Daten natürlich, dass wir die Eier sicherstellen, dass wir die Weibchen sichern. Das heißt, wir bleiben auch bei den Weibchen, während sie nisten. Und da die Eiablage nachts stattfindet, ist halt auch unser Arbeitsalltag vor allem nachts. Genau. Das heißt also, 5 bis 8 Stunden sind wir nachts auf dem Strand und tagsüber sind wir natürlich auch beschäftigt mit Datenübertragung und so weiter.
Schlafen Sie auch mal?
Ja, also ich habe relativ wenig geschlafen für viele Jahre. Vor allem, ich habe halt 2 Nistsaisons pro Jahr gemacht, weil einmal eben an der Karibik und am Pazifik. Das hat meine Nistsaison hat an der Karibik im März begonnen und ist dort bis August gelaufen. Dann hatte ich 1,5 Monate frei gehabt oder fast 2 Monate. Dann im Oktober fing dann die Nistsaison am Pazifik an und dann war das ganze Spiel wieder neu vom März los.
Vor allem auch frei gehabt, das klingt jetzt so. Sie helfen ja nicht nur den Schildkröten beim Überleben oder sag ich mal, also zumindest bei der Eiablage und sorgen dafür, dass so viel wie möglich kleine Schildkröten schlüpfen können und auch ins Wasser kommen, dann sind sie sowieso ihrem Schicksal überlassen, ne? Also allen Fressfeinden. Wie viel von einem, wie sagt man, Wurf, einem Gelege überleben eigentlich?
Also wir gehen das nicht, die Statistik, die wir benutzen, hat jetzt nichts mit dem Gelege zu tun, sondern wir sagen, von ungefähr 10 geschlüpften Babys schafft es ungefähr eine bis zur Geschlechtsreife.
Geschlechtsreife ist manchmal nach vielen Jahren erst, ne?
Genau, also das kommt auf die Art an zwischen 15 und 45 Jahren.
Die werden manchmal bis 45 Jahren erst geschlechtsreif?
Ja, im Fall der Grünschildkröte zum Beispiel.
Und ganz interessant ist, die Schildkröten sind alle ganz winzig, also sagen wir mal
5 Zentimeter.
Wenn sie schlüpfen und können bis 1,50 Meter
Panzerlänge groß werden. Also wir reden immer von Panzerlänge.
Das heißt, ist ja ein riesiges Wachstum im Leben einer Schildkröte.
Ja, richtig. Und das geht eigentlich auch relativ schnell. Also weil natürlich es auch so ist, dass Größe eigentlich der ausschlaggebende Faktor ist, wie schnell man gefressen werden kann. Ja, also mit jedem Zentimeter, den eine Schildkröte wächst, steigt letztendlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie es zum nächsten Stadium schafft.
Welche Gefahr ist denn am größten für Schildkröten?
Also ja, mit dieser Frage muss ich sagen, tue ich mich immer sehr, sehr schwer, weil es wirklich sehr, sehr viele verschiedene Bedrohungen gibt, die auch alle noch so ganz blöd miteinander interagieren. Also wenn wir uns überlegen, da gibt es zum einen die Klimakrise, da haben wir schon gesagt, wir produzieren viel, viel mehr Weibchen und auch leider kleinere Babys, das hat auch was mit der Temperatur zu tun. Und wodurch wird die Klimakrise ausgelöst? Durch fossile Brennstoffe, das ist ja eine Sache. Und dann haben wir noch ein anderes Problem, das ist das Plastik, das in den Meeren herumschwimmt. Und woraus wird Plastik hergestellt? Aus Petroleum. Und dann ist es noch so, dann haben wir das an die andere große Bedrohung, die industrielle Fischerei. Und da geht es vor allem um Beifangen, um Geisternetze. Und woraus werden Netze hergestellt? Aus Plastik.
Und wir sind immer wieder beim Plastik.
Ja, Plastik und bei der Klimakrise, fossilen Brennstoffen. Das ist halt alles letztendlich, ja, es ist ein Teil. Und ich glaube, das größte Problem ist eigentlich, wie wir Menschen leben. Ne, weil andere Probleme, zum Beispiel Düngemittel in unserem Wasser, zu einer Art Schildkrötenkrebs führen können. Also wirklich so der Nenner von allem sind wir Menschen, unser Lebensstil.
Also der Mensch ist der größte Feind der Schildkröte. Sie haben in Ihrem Buch, eine schreckliche Szene ist mir so im Kopf geblieben, beschrieben, weil wir gerade das Plastik eben hatten. Sie helfen den Schildkröten ja auch bei der, oder nein, Sie beobachten Schildkröten bei der Eiablage. Zum Teil fangen sie die Eier auf, um sie, weil sie gleich sehen, das ist zu nah am Wasser, die müssen wir verlegen. Und da ist ihnen mal eine Schildkröte begegnet, die Eier nicht legen konnte, weil sich eine Tüte in ihrem Geburtskanal verfangen hatte.
Ja, genau. Ja, das ist also, man sitzt da mit so einer Tüte und wartet darauf, dass die Eier da reinplumpsen. Ja. Und man weiß ja schon, wie lange das so dauern sollte. Ja. Und man merkt ja auch, wenn die Schildkröte anfängt zu pressen.
Ja.
Und es kam halt nichts. Und dann habe ich irgendwann, also wir haben meistens immer nur Rotlicht an, damit wir die Schildkröten nicht verschrecken am Strand, habe ich dann irgendwann doch mal vor allem was gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte, und zwar die Kloake der Schildkröte angefasst. Das ist dieses Loch, wo wirklich alles rauskommt.
Das muss man wahrscheinlich dazu sagen. Also bei der Schildkröte kommt alles aus einer
Ganz
Öffnung.
Genau, wie bei Amphibien und Vögeln, die Eier, Sperma, ja, genau. Es kommt alles aus dem gleichen Loch. Und da merkte ich halt, dass da irgendwas drin steckte. Und dann habe ich halt so mal ganz vorsichtig dran gezogen und da kam dann wirklich eine Plastiktüte heraus.
Gut. Berühmt geworden sind Sie und Ihre Arbeit durch eine andere wirklich fürchterliche Sequenz. 2009 haben Sie ein Video veröffentlicht, wo minutenlang zu sehen ist, wie Sie und Helfer eine Schildkröte von einem Strohhalm befreien, die sich in ihrer Nase verfangen hatte. 10 Zentimeter wurden da rausgezogen, kann man sich kaum angucken. Sie wäre daran gestorben, wahrscheinlich, wenn sie das nicht...
Ja, also zumindest hätte das schon krasse Infektionen oder so auslösen
können. Kann man sich ja gar nicht vorstellen, 10 Zentimeter, so groß ist der Kopf nur auch nicht, ne?
Naja gut, es gibt da diese Verbindung zwischen dem Mundraum und der Nase, wie auch bei uns, ne? Und das ist eigentlich aber auch eine ganz wichtige Verbindung für Meeresschildkröten, weil sie eben unter Wasser fressen und dadurch natürlich auch Meereswasser aufnehmen. Und da das Meerwasser eigentlich nicht in den Magen gelangen sollte, ist es so, dass bevor geschluckt wird, normaler das Meerwasser durch die Nase im Prinzip wieder ausgeschieden wird. Das ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum dieser Strohhalm genau da festgesteckt ist, weil er versucht hat, mit dem Wasser herauszuschwimmen. Das andere Problem bei der Schildkröte wäre wahrscheinlich geworden, also der Geruchssinn ist der wichtigste Sinn für Meeresschildkröten.
Es ist ja eigentlich auch egal. Es ist ja furchtbar genug, dass die mit einem
Strohhalm in der Nase rumgelaufen ist.
Ja, rumgeschwommen ist. Ja. Dieses Video, das ist ja millionenfach geklickt worden und hat tatsächlich auch, was Strohhalme angeht, auch ein bisschen was ausgelöst. Natürlich gab es auch Reaktionen wie Hass wahrscheinlich, weil sie so bekannt geworden sind dadurch, oder?
Naja, also ich glaube vor allem die Lobby, die halt eben Plastik immer noch gerne in unserer Welt sehen möchte, hat uns natürlich einige Sachen unterstellt, dass angeblich der Strohhalm kein Strohhalm gewesen wäre oder dass wir den Strohhalm da selber reingesteckt hätten, damit wir eben für Klicks dann diesen Strohhalm wieder entfernen können. Naja, also da denke ich immer so, okay, das sind die Leute, die wirklich dann ganz bewusst irgendwie so Misstrauen sehen möchten und die das auch irgendwie nicht wahrhaben wollen, wie schlimm es wirklich um unsere Welt teilweise bestellt ist. Weil es ist ja schon einfach, wenn man jetzt, keine Ahnung, in Berlin hockt und das nicht jeden Tag sehen muss, dass man halt auch einfach dann relativ ruhig noch schlafen kann. Und wir eben das doch jeden Tag sehen. Und irgendwann ist es dann, mir reicht es in der Zwischenzeit. Und ich bin nicht mehr gewillt, das alles nur auf mich noch zu nehmen. Weil ich denke, es muss man einfach auch so als Mensch akzeptieren, dass so wie wir leben, dass es einfach Konsequenzen hat.
Das heißt, Sie sind jetzt nicht nur Forscherin und helfen den einzelnen Schildkröten, sondern Sie haben richtig gehend den Kampf gegen vor allem Plastik aufgenommen.
Ja, in der Zwischenzeit, glaube ich, bin ich wirklich Aktivistin, was natürlich, also von einigen Forscherkollegen bestimmt ein bisschen kritisch beobachtet wird. Aber ich glaube, wir sind wirklich an einem Punkt in unserer Geschichte angekommen, wo wir uns entscheiden müssen, sind wir Teil des Problems oder sind wir Teil der Lösung dieses Problems?
Christine Figgener, Meeresbiologin, kämpft seit 16 Jahren mit ihrer Arbeit für das Überleben der Meeresschildkröte in Costa Rica. Inzwischen haben sie eine eigene NGO gegründet, COASTS heißt die. Was machen sie damit? Was bewirken sie oder was wollen sie bewirken?
Ja, also wir haben die Organisation 2014 gegründet und eigentlich aufgrund dessen, dass ich keine Lust mehr hatte, für andere Chefs zu arbeiten, die halt nicht immer das gemacht haben, was ich wollte. Und ja, ich mir einfach jetzt meine Projekte aussuchen kann, so wie ich sie möchte und auch so aufbauen kann. Genau. Und das heißt, wir machen Forschung, wir machen aber auch Naturschutzprojekte. Unser größtes Projekt ist gerade das NIST-Projekt in der Südkaribik.
Sie haben schon einiges erzählt, wie Sie vorgehen und Sie haben Wilderer erwähnt. Wie groß ist die Gefahr eigentlich der Wilderer? Wer ist das, sage ich mal so? Wer wildert da?
Ja, also da muss ich immer ganz klar sagen, also ich glaube, wenn man Wilderer sagt, dann haben ganz viele Leute diese Geschichten aus Afrika im Kopf mit Maschinenpistolen und Elfenbeinkriegen. Also bei uns geht es da ganz oft um finanzielle Bedürftigkeiten. Also das heißt, in den Gebieten, in denen wir arbeiten, gibt es nicht viele Arbeitsplätze. Das heißt, unsere Organisation ist auch immer sehr darauf bedacht, letztendlich so eine Win-Win-Win-Geschichte zu erschaffen. Wir brauchen Leute, die die Strände patrouillieren. Das heißt, wir stellen ganz häufig ehemalige Wilderer ein oder Wilderer ein, zu dem Zeitpunkt, in dem wir sie einstellen, geben denen ein festes Gehalt, profitieren letztendlich von ihrem Wissen, was sie haben über den Strand, über die Meeresschildkröten, aber haben natürlich dadurch auch dann einen Wilderer weniger, der unsere Schildkröten eben bedroht. Und letztendlich ist es natürlich auch so, da lebt dann eine ganze Familie im Prinzip von dem Gehalt. Die Kinder, die das mitbekommen, dass da eben eine ganz andere Wertschätzung zur lebenden Meeresschildkröte existiert.
Ist es so, dass Sie tatsächlich in so einer Auseinandersetzung, also Sie kennen die Wilder eben auch, man unterhält sich, man hat Kontakt zueinander.
Sonntagsfußball spielen. Ja, also eigentlich ist es schon so, es gibt wenig Strände, wo es so ist, dass man gar keine Ahnung hat, wer die Wilderer sind.
Weil ich finde ja, das ganze Thema, es klang ja immer so ein bisschen so untergründig auch mit, so als europäische Tierschützerin mit vielen europäischen Volunteers, also ihre Organisation kann ja nur überleben, indem viele Leute, also mehr oder weniger unentgeltlich da auch, sind auch viele Europäer. Also dieses Europäer kommen dahin und sagen, wie es gut ist, ist ja auch so ein wirklich großes Problem.
Ja, richtig. Also ich meine, da muss man, glaube ich, sich im Klaren sein, dass im Naturschutz generell neokolonialistische Strukturen existieren. Wir haben letztendlich alles bei uns zerstört und meinen, dass wir in solche Länder gehen dürfen und erstmal urteilen dürfen. Ja, also dass wir sagen, naja, du, ihr dürft das jetzt aber nicht machen. Das ist ja ganz schrecklich, weil das ist eine bedrohte Art. Vergessen aber dann auch ganz gerne, dass auch wir in Deutschland, das ist noch gar nicht so lange her, es noch kein Tabu war, Meeresschildkröten zu essen. Also in den 80er Jahren gab es auch bei uns noch Meeresschildkrötensuppe. Und natürlich essen wir auch hier. Es ist ja nicht jeder bei uns Vegetarier. Das heißt, wir essen Kühe, wir essen Schweine. Und das ist letztendlich in den Ländern, wo eben Meeresschildkröten noch auf der Speisekarte stehen, nicht viel anders. Es ist ein Tier, das geschlachtet wird und das man halt isst.
Was jetzt auch nicht unbedingt Luxus bedeutet, sondern da tatsächlich dann eben zum Alltag.
Ja, vor allem, wenn es halt wirklich finanziell nicht möglich ist, sich dann teures Rinderfleisch zu kaufen und im Garten letztendlich eine Meeresschildkröte nistet. Also da ist das natürlich nicht weit hergeholt, dass man dann, um zu überleben und irgendwas auf den Tisch zu bringen, dann auch mal einfach eine Meeresschildkröte isst.
Also das heißt, in Ihrer täglichen Arbeit spielt es auch eine Rolle, zum Umdenken zu animieren, ohne zu belehren, ohne von oben herab irgendwie.
Ja, also das ist natürlich eine Gratwanderung. Wir machen es halt ganz viel über die Kinder. Das heißt, wir gehen in die Schulen und interagieren letztendlich mit den Kindern, nehmen die an den Strand, zeigen den nistenden Schildkröten, aber vor allem auch die Babyschildkröten und klären auch darüber auf, weil das ist natürlich auch manchmal schwierig, wie bedroht die Schildkröten überhaupt sind. Weil das ist natürlich auch nicht klar. Vor allem an Stränden wie zum Beispiel Ostjonai, wo wir diese synchronisierten Massennistungen haben, da haben wir bis zu 500.000 Weibchen jeden Monat am Strand.
Das sieht aus, als wenn es wahnsinnig viel Schildkröten
gibt.
Genau,
aber das ist letztendlich ein Drittel der weltweiten Population ist, machen sich die Leute da nicht so ganz bewusst.
Mhm. Das heißt, da ist ganz viel Arbeit zu leisten. Jetzt stelle ich mir mal vor, dass diese Art von Naturschutz ganz schön schwer zu finanzieren ist. Wie gelingt Ihnen das?
Ja, letztendlich ist es nur über Spenden. Also das heißt, Tourismus ist ein Teil, aber das ist auch eine schwierige Geldquelle, Pandemie. Die Projekte, die sich ausschließlich über Tourismus finanziert haben, sind fast alle untergegangen. Das heißt, wir machen es wirklich über Spendengelder und seit 2020 gibt es sogar einen Förderverein hier in Deutschland für meine Arbeit in Costa Rica. Der nennt sich PROMA, wurde von Freunden gegründet, die 2008 bei mir als Volontäre im Projekt waren und gesagt haben, ja, hey, irgendwann, wenn wir mal im Berufsleben stehen, werden wir gucken, dass wir irgendwie dich da unterstützen. Das haben sie wirklich eingehalten.
www.pro-mar.org
genau.
Ist die Adresse, wo man sich darüber informieren kann. Wenn Sie sagen, Sie leben vom Tourismus, meinen Sie also, dass Sie Leute für, was weiß ich, 4 Wochen ihren Urlaub quasi dort verbringen und helfen im Projekt?
Genau, das war früher so die Nummer 1
Geldquelle. Aber dafür eben bezahlen auch.
Ganz genau. Und vor allem eigentlich nicht das Projekt bezahlen, sondern Familien im Dorf. Ne? Das ist dann auch nochmal wichtig. Also die Projekte bekommen gar nicht so viel Geld von diesen Touristen, aber ist natürlich wieder eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die auch davon oder da hilft, die Wilderei einzuschränken.
Seit kurzer Zeit, Frau Figener, haben Sie ja einen vierbeinigen Helfer bei den Meeresschildkröten. Stellen Sie uns mal Ihren Hund Fiona vor. Was kann die, außer dass sie Gassi gehen will mit Ihnen?
Ja, Fiona ist meine Mischlingshündin, die ich während der Pandemie adoptiert habe. Und sie ist eigentlich immer dabei, schon von Anfang an gewesen, wenn ich auf dem Strand unterwegs bin. Und
ist sie nicht eine Gefahr für die Schildkröten?
Nee, ich würde sie jetzt nicht unbedingt unangeleint durch die Gegend spazieren lassen. Aber sie hat irgendwann angefangen, mir ganz freiwillig Babyschildkröten aus dem Unterholz herauszusuchen, die sich dort verirrt hatten. Und daraufhin habe ich dann einen Freund von mir kontaktiert, der Rettungshunde hat und beide Rettungshunde darauf ausgebildet sind, steifgefrorene Schildkröten zu finden in Texas. Genau, und ich kann halt Verhalten trainieren, aber ich habe halt mich noch nie damit beschäftigt, wie man denn einem Hund quasi die Spürgeschichten irgendwie beibringt. Und da ist er dann für 2 Wochen zu mir nach Costa Rica gekommen und hat mir so die Basics gezeigt. Und in der Zwischenzeit, muss ich sagen, stecke ich wirklich sehr, sehr tief drin in der Thematik. Es gibt einen ganzen Zweig Naturschutzhunde, die letztendlich, das sind Spürhunde, die dafür benutzt werden, um irgendwie Naturschutzthemen zu bearbeiten. Und Fiona hilft uns in der Zwischenzeit dabei, verloren gegangene Nester aufzuspüren von Schildkröten, die wir verpasst haben.
Also Fiona hilft dabei und Sie, Hörerinnen und Hörer, können auch dabei helfen, etwas anders als Fiona, nämlich mit Geld spenden. Christine Figener und ihre Organisation COAST würden sich sehr darüber freuen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Jetzt haben Sie einen wunderbaren Pullover an, wo auch draufsteht, Save the Leather Bags. Also rettet die Lederschildkröten. Meine Reise mit den Meeresschildkröten und wie ich als Meeresbiologin für unsere Ozeane kämpfe, ist übrigens im Malik Verlag erschienen.